zentral ist, dass man das ernst nimmt, dass man da ist, dass man den Raum schafft und eben so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, hey, du musst das nicht alleine machen. Ja, ich bin jetzt da und ich höre dir zu und wir können jetzt drüber sprechen.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Im September rückt das Thema Suizidprävention weltweit stärker in den Fokus. Rund um den 10. September, den Welttag der Suizidprävention, bis hin zum 10. Oktober, dem Welttag der psychischen Gesundheit, geht es darum, Bewusstsein zu schaffen, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren und offener über Suizid zu sprechen. Und ich finde ehrlich, das ist ein Thema, über das wir viel öfter und vor allem viel offener reden müssen. Heute ist Magister Gerd Mantel bei uns zu Gast. Er ist Ausbildungsleiter des Fachspezifikums Integrative Therapie im ÖAGG, Lehrtherapeut, Supervisor sowie Gesundheitspsychologe und klinischer Psychologe mit Schwerpunkt Notfallpsychologie. Außerdem arbeitet er als Psychotherapeut im Bereich humanistische und integrative Therapie und ist spezialisiert auf Trauma sowie Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt auf der Krisenintervention und der Begleitung von Menschen nach suizidalen Verlusten. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Über Suizid, psychische Krisen, Prävention und darüber, wie wir als Gesellschaft lernen können, achtsamer mit diesem Thema umzugehen. Danke dir vielmals, dass du heute bei uns bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Einmal eine ernst gemeinte Frage an meinen Gast hier.
Ja, es geht mir gut. Danke für die Frage, finde ich eine verdammt wichtige Frage und danke, dass ich da sein darf.
Du hast ein Buch geschrieben zu dem Ganzen. Wie bist du auf das Thema eigentlich gekommen?
Genau, also ich habe gearbeitet relativ lang in der psychosozialen Akutbetreuung in Niederösterreich und genau, da ist einer der Fälle, die einfach häufig vorkommen, Suizide, weil die gar nicht so selten vorkommen. Es wird nur selten darüber berichtet. Und da geht es ganz viel um Hinterbliebenenarbeit, wie dann die Hinterbliebenen praktisch mit all das, was so ein Suizid mit sich bringt, umgeht. Und genau darüber ist einfach mein Interesse dafür entstanden und habe mich relativ viel damit auseinandergesetzt. Und genau, zu dem Buch selbst, da war dann irgendwann so die Situation, dass ich, weil ich einfach in der Praxis voll war, Hinterbliebene weiterleiten musste und sagte, melden Sie sich doch bitte einfach bei diesem und jenem Kollegen. Und die Hinterbliebenen haben aber dann angerufen und haben gesagt, ja, wir wollten dorthin, aber der Therapeut hat gesagt, nein, wir arbeiten nicht mit Hinterbliebenen oder ich arbeite nicht mit Hinterbliebenen. Und genau, das hat mich ein bisschen geschockt und ich habe dann den Kollegen angerufen und gesagt, warum machst du das nicht? Und das war dann so, nee, ich traue mir das nicht zu.
Ah, ja.
Ich habe da irgendwie keine Vorerfahrung, ich habe da kein Wissen. Und dann ist eben gemeinsam mit zwei Kolleginnen die Idee entstanden, ja, schreiben wir doch ein Buch drüber, weil es ist kein Hexenwerk und wenn man weiß wie, dann kann man da sehr viel helfen.
Ja, warum glaubst du, fällt es generell unserer Gesellschaft so schwer, über Suizid zu sprechen, beziehungsweise, ja, wenn sich sogar Therapeutinnen vielleicht nicht zutrauen mit Hinterbliebenen, zu arbeiten, finde ich, zeigt das ja eigentlich nur, dass in der Gesellschaft generell vielleicht auch ein bisschen was in der Schieflage ist.
Genau, definitiv. Also wir haben so ein bisschen sehr stark diese Stigmatisierungs- und Tabuisierungsfacetten. Also auf der einen Seite ist es unglaublich schwierig, über einen Suizid zu sprechen, weil es ein Stück weit zeigt, wir werden alle eigentlich ins Leben hineingeworfen und da können wir nicht Nein sagen, sondern das ist so, wir leben dann plötzlich irgendwann. Und beim Suizid haben wir aber plötzlich die Entscheidung, wir können unser Leben beenden, wenn wir das sozusagen wollen. Und da haben dann plötzlich andere sozusagen kein Mitspracherecht und können tatsächlich da nicht mitwirken, das heißt, die Kontrolle endet. Das heißt, wenn ein geliebter Mensch von mir sagt, ich möchte mich suizidieren oder plötzlich dann tatsächlich sich suizidiert, habe ich keinen Einfluss. Ja, das heißt, es wird mir auf der einen Seite diese fehlende Kontrolle nochmal vor Augen gehalten. Menschen werden konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit, auch mit dieser scheinbar Absurdität, dass eine Person sagt, um Gottes Willen, ich möchte mir das Leben nehmen, das heißt nicht leben will und dem Leben ein Ende setzen will. Auch das ist nochmal etwas Hochkonfrontierendes. Genau, und dann haben wir eben diese Stigmatisierung, ja, weil wir ganz, ganz viele Mythen haben im Zusammenhang mit dem Suizid oder der Suizidalität und ganz wenig Wissen eigentlich. Und wir dann so Facetten haben, wo man von entwerteter Trauer oder Ähnlichem spricht, also dass Personen weniger Trauer zugestanden wird und dann oft Isolationstendenzen oder andere Sachen zutage kommen.
Welche Mythen, würdest du sagen, sind so welche, die noch sehr stark in unserer Gesellschaft verankert sind, weil du sie gerade angesprochen hast?
Mhm. Da gibt es eine Vielzahl. Mhm. Also wahrscheinlich kann man das ohne, also da gibt es kein Ende. Vielleicht ein paar klassische. Was noch immer häufig gedacht wird, ist, dass wenn Menschen oder wenn man Personen auf einen Suizid oder Suizidgedanken anspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Person dann auch tatsächlich einen Suizid begeht. Mhm. Auch da die Studienlage ist eindeutig, nein, dem ist nicht so, ganz im Gegenteil, das ist etwas Hochsuizidpräventives, Personen darauf anzusprechen. Oder ein klassischer Mythos ist auch, zu sagen, dass wenn Personen viel darüber reden, dann begehen sie sowieso keinen Suizid. Auch da wissen wir, 80% der Suizide sind angekündigt. Mhm. Das heißt, prinzipiell jede Suizidankündigung auch ernst nehmen. Es gibt auch so diesen Gedanken, dass Personen, die suizidal sind, psychisch krank sind oder vorher zwingend eine Depression haben mussten. Auch das ist ein großer Irrglaube.
Mhm.
Genau.
Ja, da fällt mir immer so an, diese Aussage, bellende Hunde beißen nicht. Das ist nicht dann nicht bei allen der Fall, könnte man so sagen.
Genau.
Wenn wir das jetzt ein bisschen salopp ausdrücken, natürlich. Bei so einem Thema manchmal ein bisschen schwierig. Ja, aber was würdest du so generell sagen, was passiert, wenn Themen tabuisiert werden? Weil ich meine, es geht ja nicht nur um generell Gesundheit, psychische Gesundheit wird oft noch tabuisiert. Was sind das, wie entsteht das für dich so?
Also bei der Tabuisierung, genau, Suizid ist so ein klassisches Thema, was tabuisiert wird. Generell psychische Gesundheit oder Krankheit oder Störung ist auch ein Tabuthema. In der Psychotherapie haben wir dann auch oft mit zum Beispiel Sexualität oder selbstverletzendem Verhalten, auch das wird oft tabuisiert und ungern drüber gesprochen. Und das hat so ein bisschen zwei Facetten. Auf der einen Seite ist es so der Versuch, sich vor unangenehmen Gefühlen zu schützen.
Mhm.
Ja, weil wenn ich nicht drüber rede, dann wird es potenziell eben auch nicht unangenehm, dann ist es vielleicht auch nicht schambehaftet, dann muss ich nicht erröten, dann weiß ich vielleicht auch gar nicht, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Vielleicht reagiert ja mein Gegenüber entwertend oder hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich jetzt zum Beispiel gerade wieder bezogen auf den Suizidgedanken habe.
Mhm. Und kommt damit zu Aussagen vielleicht, aber schau, du hast es ja voll schön. Punkt.
Genau, also das wäre eher auch so ein Klassiker, solche, sage ich mal, Floskeln, die dann oft geworfen werden, die tatsächlich, ich würde nicht sagen weniger helfen, sondern gar nicht helfen, sondern ganz im Gegenteil sogar schaden.
Ja, aber das ist bei vielen Themen. Also um auch jetzt ja mal andere Themen anzusprechen, ich finde das manchmal sehr schwierig, dass Leute immer mit so einem, ich glaube halt aus der Hilflosigkeit oder der Ohnmacht vielleicht, weil man nicht weiß, was man sagen soll, versucht man dann irgendwelche Lösungen anzubieten oder Ratschläge zu geben. Aber ich sage immer, Ratschläge sind auch Schläge. Und oft in der Situation ist man dann so, man will eigentlich gehört werden.
Ja, oder vielleicht noch ein bisschen krasser, Ratschläge sind Totschläge.
Ui, ja, gut.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass gerade weil es tabuisiert wird und mit dem Tabuthema einfach ganz viel Information fehlt, kommen oft unter Anführungszeichen eben diese falschen Ratschläge, weil Personen nicht wissen, wie man darauf reagiert. Und mit diesem fehlenden Wissen wird dann, also das, was wir auch wollen, wenn wir damit konfrontiert werden, jetzt sagt mir eine Person, ich habe zum Beispiel Suizidgedanken. Ja, und wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, was ich darauf antworten soll, werde ich trotzdem irgendwas tun, weil ich ja die Kontrolle behalten will. Wir Menschen sind Kontrollwesen, das heißt, wir wollen keinen Kontrollverlust, wir wollen keine Hilflosigkeit, wir wollen keine Ohnmacht.
Mhm.
Das heißt, im Zweifelsfall sage ich irgendetwas, nur damit ich für mich ein besseres Gefühl habe. Ja, da geht es primär darum, dass ich meine eigene Unsicherheit beruhige und deswegen gebe ich im Zweifelsfall irgendeinen Ratschlag, der nicht so ideal ist, auch weil ich es zum Teil auch gar nicht besser eben weiß, weil ich eben das Wissen nicht habe.
Ja, es ist sehr schwierig, glaube ich, in so einem Moment damit umzugehen. Ich hatte diesen Fall schon mal und habe in dem Moment eigentlich nur sagen können, weil ich es einfach zutiefst gefühlt habe, es wäre einfach sehr schade, wenn du nicht mehr hier wärst. Und im Endeffekt, man weiß ja nicht, wie es beim anderen ankommt, aber es ist halt das, was ich empfunden habe. Und ich habe mir dann auch gedacht, so, ich will doch gar nicht, also was heißt wollen, ich wollte dazu auch gar nicht das mehr ausholen, was das Leben lebenswert macht, weil in dem Moment, wenn dir jemand sowas anvertraut, fand ich es schwierig da, weil ich bin ja nicht in der Position von der Person. Und das habe ich nur das genannt, was mich persönlich irgendwie, es würde mich einfach traurig machen.
Ja.
Aber ich glaube, man ist halt auch in der Situation, man hat ja oft nicht so einen Leitfaden davor gelesen und weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht. Deswegen auch, darüber werden wir heute auch noch viel reden, was man eben machen kann. Aber gehen wir mal zu der Person vielleicht zurück, die in dieser suizidalen Krise ist. Wie erlebt denn so ein Mensch dies emotional?
Genau, da muss man, glaube ich, dann auch immer unterscheiden, sozusagen, wodurch diese suizidale Krise bedingt wird. Mhm. Das, was ganz, ganz häufig ist, ist, dass Menschen eben eine Art suizidale Einengung erleben. Das heißt, das, was passiert ist, dass, also wir müssen uns das so vorstellen, wir haben im Alltag ganz, ganz viele Lebensperspektiven und ganz, ganz viele verschiedene Gedanken. Vielleicht man müsste sich das so vorstellen wie eine Art Regenbogen, durch den wir die ganze Zeit schauen. Und das, was passiert, sobald wir uns Richtung Suizidalität oder auch Suizidgedanken, suizidale Einengung bewegen, ist, dass dieser Regenbogen immer grauer, immer dunkler wird und irgendwann gibt es nur mehr graue oder tatsächlich schwarze Perspektiven, die irgendwann so weit eingeengt ist, dass wir einen Tunnelblick entwickeln und nur mehr eine sozusagen schwarze Perspektive im Vordergrund ist.
Mhm.
Und dann gibt es nur mehr die Option des Suizids oder in diesem Moment. Ja.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen gemeint mit der suizidalen Einengung. Da haben wir dann ganz, ganz viele negative Gedanken. All das, was vielleicht positiv ist oder wenn es so manchmal so Gedanken oder so Ratschläge kommen wie, naja, geh doch raus, es scheint die Sonne, das wird dann nicht mehr gesehen. Das kann dann nicht mehr gesehen werden, weil einfach anderes dominiert, anderes im Vordergrund ist. Nämlich einfach diese Einigung, diese negativen Perspektiven eigentlich, wo es darum geht, weniger, ich möchte mir jetzt das Leben nehmen, weil oft so vermittelt wird, als wäre das eine freie Willensentscheidung, sondern mehr dieses, ich möchte, dass ich Ruhe habe, ich möchte, dass dieser Schmerz aufhört.
Ja.
Es soll
ich wollte das gerade sagen.
Ja, genau.
Also ich kann ja sehr persönlich da, du weißt es eh, aber auch darüber sprechen, weil in meinem Podcast habe ich das auch schon öfter zum Thema gemacht. Ich wurde ja mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und habe in meinem Leben schon öfter suizidale Gedanken gehabt und habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Und also im Sinne von, dass ich halt gelitten habe darunter.
Ja.
Und für mich war das immer nicht dieses, ich will nicht Leben an sich, sondern ich will, dass das aufhört. Dieser ständige Schmerz, der omnipräsent ist und irgendwie so, ich habe mir diese Ruhe gewünscht.
Ja.
Und ich habe in der Folge, wo ich die Podcast-Folge auch vorbereitet habe, habe ich mir gedacht so, krass, ich hatte so lange nicht mehr diese Gedanken. Und das hat, klar gibt es Sachen, die das natürlich dazu geführt haben, dass diese Gedanken weniger geworden sind, auch über die Laufe der Jahre, aber ich habe auch eine ganz lange Zeit, wo es mir eigentlich sozusagen gut ging, trotzdem jedes Mal, wenn die U-Bahn eingefahren ist, darüber nachgedacht.
Ja.
Und das ist halt manchmal so ein Thema, wo ich mir halt auch immer große Scham empfunden habe, weil ich ja auch in einem Ausbildungsprozess bin als Psychotherapeutin, also ich mache die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und das halt auch offen zu legen, fand ich oft sehr schwierig, weil es eben so schambehaftet auch ist, darüber zu reden, dass man diese Phasen im Leben hat und die, auch wenn es einem gut geht, noch stückchenweise danach begleiten. Auch wenn man selber schon sich entschlossen hat, dass man diesen Schritt nicht geht, ist trotzdem diese kleine Stimme im Kopf, die dir das sagt.
Ja.
Oder die dir das suggeriert.
Ja, vor allem, weil wir eben diese, also wir haben diese Perspektive, ja. Und das ist so, wie wir uns entscheiden können, ich gehe heute aus dieser Tür raus und fahre dann mit dem Auto dort und dorthin oder ich gehe heute ein Eis essen, habe ich, so hart das klingt auch die Entscheidung, ich kann mir mein Leben nehmen, wenn ich das will.
Ja.
Ja? Und diese Perspektive ist eben dann im Vordergrund und die ist auch immer da, ja. Nur sie darf in den Hintergrund treten und darf auch dann sehr oft auf einer unbewussten Ebene bleiben. Und das, glaube ich, ist so ein Problem, was du ansprichst. Das ist halt oft, also wenn man, und das mache ich gern zum Beispiel bei Vorträgen oder bei irgendwelchen Seminaren, dass ich Personen kurz dann zum Beispiel aufzeigen lasse, mit geschlossenen Augen und so weiter. Das ist halt auch damit es ein bisschen freier möglich ist. Und ich frage sie dann, gab es schon mal den Gedanken, dass es besser wäre, ich wäre nicht mehr da, also so eine Art passiver Todeswunsch, gab es schon mal Gedanken, sich das Leben zu nehmen, gab es schon mal vielleicht sogar Suizidversuche, ja? Um einfach dann zu zeigen und ich versuche dann immer so zu sammeln und so ein bisschen im Sinne einer Stricheliste mit zu schreiben, wer denn aller schon davon betroffen ist. Und es ist ganz, ganz häufig so, dass Suizidgedanken einfach Thema sind. Ja. Die Studienlage sagt so, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, 10-30%. das, was ich oft in zum Beispiel Seminaren auch unter Fachpersonen miterlebe, ist durchaus, dass es 20-30% sind, die Suizidgedanken haben. Und ich sage immer, bitte nicht pathologisieren. Ja? Also das ist jetzt nichts Hochkrankhaftes. Wichtig ist, dass man drüber spricht. Ja? Aber ein Stück weit, wenn ich jetzt diese Zahl hernehme, dann würde ich es fast normalisieren, ja, weil es ist einfach mal Lebensperspektive und ganz viele Menschen haben irgendwann im Laufe ihres Lebens Suizidgedanken. Nur wenn wir es in der Gesellschaft tabuisieren, nehmen wir auch die Möglichkeit, dass offen darüber gesprochen wird, nehmen wir den Raum und dann irgendwann geht es rein in Richtung Pathologie, weil es dann eben in Richtung Einigung geht und Personen sich dann irgendwann tatsächlich unter Umständen das Leben nehmen.
Ja, ich finde, das ist ja das, ich glaube, die Gedanken alleine sind ja auch nicht verwerflich. Also egal was, aber dieses, wenn man nicht darüber spricht, kann sich das eben verfestigen, wie du gesagt hast. Und ich finde halt bei dem Thema, wenn wir über dadurch, dass wir, wenn wir diese Folge aufnehmen, bin ich noch schwanger. Wenn sie rauskommt, bin ich hoffentlich nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das ist auch so das Thema, wenn man sich mit dem Leben auseinandersetzt, muss man sich irgendwie auch mit dem Tod auseinandersetzen. Ja. Und da ist eben auch manchmal das Thema eben Suizid, eben der Tod, den man für sich selber einfach dann wählt, sollte man zumindest auch mal für sich gedanklich trotzdem auch mal besprechen, innerlich, finde ich. Also auch für einen selber eine Reflexion, weil mir hat das zum Beispiel auch immer geholfen, das einfach wirklich auch wieder das Leben zu sehen, einfach part of it und da, ja, dieses Tabu zu treffen, mit Freundinnen darüber zu reden.
Ja.
Und dann kommt ganz oft raus, ja, ich hatte diese Gedanken eigentlich auch schon mal in Situationen und ich meine, ich mache mir ja keine Sorgen um meine Freundinnen, die mir das anvertraut haben. Also die stehen voll im Leben und haben ja auch keine Probleme jetzt so damit. Aber das fand ich voll interessant, weil man traut sich darüber nicht so zu reden.
Ja. Und das ist tatsächlich hin und wieder auch im therapeutischen Kontext so, dass es eben diese, eh schon, die wir genannt haben, diese tabuisierten Themen gibt, wo dann oft einfach nicht drüber gesprochen wird und wo manchmal dann auch so ein bisschen einen Bogen drum gemacht wird und eben nicht drüber gesprochen wird. Wo ich sage, nein, bitte, wo, wenn nicht da? Ja? Also spätestens da sollte offen drüber gesprochen werden und sollte auch der Raum dafür geschaffen werden.
Hast du generell auch vielleicht den Einblick, so wie Außenstehende, können das Außenstehende oft, vielleicht auch Angehörige, gar nicht nachvollziehen, wie tief diese Verzweiflung sein kann bei einem Suizid?
Also ich glaube, vollständig eben nachvollziehen ist ganz, ganz schwer. Mhm. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht möglich, wenn man diese Einigung in dieser Form noch nicht erlebt hat. Und selbst wenn man mal Suizidgedanken hatte oder auch weiter zu den Suizidgedanken, also weiter in Richtung Einigung gegangen ist, glaube ich, ist es schwierig, weil auch da gibt es eben diese hochindividuellen Aspekte. Ja? Also Suizidgedanke ist nicht gleich Suizidgedanke. Mhm. Aber ich glaube auch eben dieses Nachvollziehen müssen, ich glaube, dass das nicht zwingend notwendig ist. Also man muss nicht nachvollziehen können, um zu wissen oder um hilfreich zu sein. Mhm. Zentral ist, dass man das ernst nimmt, dass man da ist, dass man den Raum schafft und eben so ein bisschen dieses Gefühl vermittelt und auch lebt, hey, du musst das nicht alleine machen. Ja? Ich bin jetzt da und ich höre dir zu und wir können jetzt drüber sprechen.
Der Suizid ist ja was sehr Endgültiges, aber es gibt ja Warnsignale beziehungsweise typische Veränderungen im Verhalten von Personen, die mit diesen Gedanken spielen, der dann halt auch schon in dieser Einengung stattfindet. Magst du vielleicht so ein paar klassische Warnsignale nennen und wo man vielleicht auch diese typischen Veränderungen sieht? Weil du hast auch gesagt, so, wenn jemand darüber redet, ist es eben kein Zeichen, dass er es nicht tut.
Ja.
Genau,
also Suizidankündigungen ist so ziemlich das offensichtlichste Zeichen, sage ich mal. Und auch da ist es zum Teil in Fachkreisen verbreitet, dass man sagt, naja, wenn jemand darüber redet, dann meint das eh nicht ernst und dann habe ich diese und jene Klienten oder Patientin, die haben schon ganz, ganz oft darüber geredet und haben es nicht getan. Ja, bitte trotzdem ernst nehmen, weil jede Suizidankündigung ist ein Grund, darüber zu sprechen und irgendwas will die Person damit sagen, auch wenn es nicht zwingend ist, ich bringe mich jetzt damit um. Also das ist auf der einen Seite, aber prinzipiell, also Suizidankündigungen sind so das offensichtlichste Zeichen, dann das, was es oft gibt, also gar nicht so oft gibt, dazu gleich, sind eben zum Beispiel diese Abschiedsbriefe.
Mhm.
Das wird oft gerade medial, sage ich mal, überrepräsentiert. Ganz oft gibt es keine Abschiedsbriefe. Mittlerweile gibt es auch manchmal WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten. Zum Teil gibt es Videos, die klassischen Briefe immer weniger. Und dann gibt es so diese Facetten, die sind ein bisschen weniger offensichtlich bzw. mehrdeutig. Also wenn ich beginne, mich zu vernachlässigen, zum Beispiel Körperpflege oder wenn Personen plötzlich von einem aufs andere ein Testament schreiben oder eben in Auftrag geben oder wenn ich plötzlich beginne mit Menschen, wo ich vorher einen Konflikt hatte, verstehe ich mich plötzlich, bin ich bemüht um Klärung von Konflikten, verschenke ich mir persönlich wichtige Dinge. Genau, wenn ich plötzlich meine Interessen völlig verliere, wenn ich mich zurückziehe oder auch so, das ist das, was so manchmal beschrieben wird als die Ruhe vor dem Sturm, wenn es gerade im Therapeutischen immer wieder auf und ab gab und man sagt hat, puh, wie helfe ich der Person, wie kann ich da, wie können wir da ideal Bewältigungsstrategien erarbeiten für die Thematik oder Problematik der Person und dann plötzlich kommt die Person von einem aufs andere Mal und sagt, na, es ist alles gut, es hat sich alles geklärt, mir geht's gut, es ist super, dann sollten die Alarmglocken läuten und auf jeden Fall mal nachfragen. Ja, also es kann nicht schaden, auch im Zweifelsfall zum Beispiel therapeutisch mehrfach nach Suizidgedanken zu fragen. Also das sollte nie Tabuthema sein. Ich mache das zum Beispiel regelmäßig. Genau. Und wenn ich zum Beispiel im Freundes-, Bekannten- oder Verwandtenkreis genau solche Facetten merke, dann spreche ich es auch an. Ja? Weil, also es spricht absolut nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Man bricht eben dieses Tabu und öffnet einen Raum. Und wie du wahrscheinlich jetzt eh schon auch mitbekommen hast, das sind halt alles, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Symptome oder eher Phänomene. Die sind relativ offen und unspezifisch.
Ja.
Ja, ich sage manchmal fast schon flapsig, ja, okay, und wenn ich heute nach Hause fahre, dann werde ich vermutlich nicht mehr in die Dusche springen, werde ich mich auf die Couch hauen, mit niemandem mehr irgendwas sprechen wollen und so weiter und zähle dann verschiedene Phänomene noch auf. Das heißt aber nicht, dass ich suizidal bin. Ja, und das macht es auch so schwierig.
Ja, ich glaube, da ist immer gut, das ganze Bild zu sehen und halt eben auch vielleicht die Vorgeschichte zu kennen, wie war die Person halt davor, eben auch im therapeutischen Setting ist es einfach so, dass wenn die davor eben sehr krisenhaft ist, wie du es beschrieben hast oder so und ich meine, wenn man seine liebsten Gegenstände verschenkt, kann es ja auch zum Beispiel sein, dass man umzieht in ein anderes Land und einfach Sachen nicht mehr mitnehmen kann. Also ein bisschen so auch den Kontext zu schaffen, okay, wo steht die Person gerade im Leben? Ich finde es voll interessant, dass du auch gesagt hast, dass manche das therapeutisch nicht ernst nehmen, weil das ist zum Beispiel etwas, was mir oft begegnet ist, sowohl als persönliche Betroffene von einer Diagnose von einer psychischen Erkrankung, als auch in der Ausbildung, dass oft gesagt wurde, was vor allem die Borderline-Persönlichkeitsstörung betrifft, so, ja, die drohen das halt an, aber die machen eh nichts. Und es ist halt schon so, dass also zumindest das, was meine letzte was ich mir als letztes als Buch ausgekauft hat, hat halt Studien geführt, wo so mindestens 10% sich eigentlich dann suizidiert haben. Und ich finde das eigentlich so, ja, schwierig, dass das halt so verallgemeinert wird, nur wenn man darüber vielleicht redet, dass es halt dann nicht passiert. Eben gesagt, wie du gesagt hast, dem ist ein Mythos, diese bellenden Hunde beißen nicht Mythos. Weil ich finde, man auch, du hast es eh toll gesagt, wenn man darüber spricht und nicht ernst genommen wird, was dafür steht, das ist ja ganz, ganz schwierig dann auch nicht weiter diesen Gedanken dann zu verfolgen, weil man wird ja auch nicht gestoppt sozusagen. Aber wie kann ich jetzt zum Beispiel als Privatperson, wo ich merke, hey, ich habe einfach, also meine Intuition sagt mir, da ist was ganz im Argen. Ja. Wie kann ich das jetzt ansprechen, wenn ich mir eben diese Sorgen mache, weil ich glaube halt zumindest für viele ist es sehr schwierig, da diese Gratwanderung eben, ja, zu finden und es ist eben so ein Tabuthema und mit dem man vielleicht nicht so offen gerade am, sag ich jetzt mal, am Abendessenstisch quatscht.
Ja, also vielleicht ergänzend zu dem, was du noch gesagt hast, genau, und weil es also 10% und ich glaube, das ist noch eine Zahl, die sehr, sehr freundlich geschätzt ist. Ich drücke das so aus.
Ja.
Ich glaube, es sind unter Anführungszeichen dann doch unter Anführungszeichen so wenige Menschen, ja, weil dann zum Teil darüber gesprochen wird, weil dann die Personen irgendwo tatsächlich auch gehört werden, den Raum dafür finden. Ja. Mein Gedanke ist immer, was wäre, wenn das absolut nicht wäre? Und dazu gibt es halt keine verlässlichen Zahlen, ja, weil da müssen wir nur 100 bis 200 Jahre zurückschauen. Also da sind Suizidraten einfach deutlich höher,
ja.
Weil einfach der Raum dafür nicht geschaffen wird. Das heißt prinzipiell, ja, unbedingt ernst nehmen. Und das auch bezogen auf die Angehörigen. Also wichtig ist, dass man es ansprechen kann, offen, einfühlsam, um ein Stück weit der Entlastung zu ermöglichen. Das heißt, im Zweifelsfall, ja, tatsächlich, offen ansprechen. Und sagen, ja, ich habe das Gefühl,
genau. Genau. Okay. Ich glaube, war das sehr therapeutisch geprägt. Ich glaube, ich habe das genau. Gefühl, das ist das klassische Satz, den wir beginnen sollen, eine Ich-Botschaft.
Genau, aber das darf man auch als unter Anführungszeichen normaler Angehöriger machen.
Ja.
Das heißt, ich habe das Gefühl, dir geht es gerade nicht gut, magst du mal drüber sprechen? Ja? Und wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, dass da Suizidgedanken plagen, weil ich das aus der Vergangenheit weiß oder weil ich ein ganz mulmiges Gefühl habe, man spricht dann von Atmosphären, ja, diese Atmosphären bitte ernst nehmen. Die kommen ja nicht grundlos. Ja, und da bitte ich einfach, auch wenn wir in einer kapitalistischen, leistungsorientierten Gesellschaft leben, die wenig Fokus auf Emotionen legt, bitte da gut aufs eigene Gespür, auf die eigene Intuition hören. Das ist nicht falsch. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, meinem Gegenüber geht es nicht gut, ja, dann spreche ich es an. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass mein Gegenüber sagt, na, du passt eh alles, was ist denn jetzt los? Ja, warum fragst du mich das so? Ja gut, dann habe ich halt einmal unter Anführungszeichen zu viel gefragt, aber lieber einmal zu viel fragen, als dass ich mir im Nachhinein denke, ach, hätte ich doch. Ja,
ich greife jetzt eine Frage vor, und zwar, wie reagiere ich aber dann richtig, wenn die Person sagt, ja, ich habe Suizidgedanken?
Ja. Also das Wichtigste ist, bitte nicht nervös herumrennen und sagen, um Gottes Willen, was mache ich jetzt, sondern primär mal so schwer, dass sie es Ruhe bewahren. Ja? Also man kann schon sagen, puh, ich merke, das überfordert mich jetzt. Also bitte natürlich auch benennen, weil auch da, wir werden in Ausnahmesituationen letztlich, traue ich mich jetzt einfach sozusagen, wir werden feinfühliger und bekommen Atmosphären direkt damit. Das heißt, auch da bitte im Zweifelsfall benennen, ich merke, mich überfordert das jetzt, aber trotzdem versuchen, Ruhe zu bewahren. Und dann prinzipiell, sage ich mal, auch sagen, hey, ich finde das gut, dass du dich damit an mich wendest. Ja? Also, dass man das bestärkt, eben diesen, ich sage einfach mal, diesen Beziehungsaspekt, weil wenn wir intervenieren können, auch als Privatperson, dann über die Beziehung. Und das ist eine großartige Sache, weil das heißt, die Person hat sich noch nicht vollständig isoliert, ist noch nicht sozusagen in der völligen suizidalen Einengung. Genau, und dann einfach direkt ansprechen und irgendwie das Gefühl sagen, wenn ein Suizidgedanke angesprochen ist, okay, du sagst jetzt, du möchtest dir das Leben beenden. Das heißt, du denkst jetzt gerade dran, du möchtest das jetzt gerade tatsächlich machen. Und dann bitte auch einfach nachfragen, wie konkret diese Gedanken sind. Was meine ich damit? Das heißt, nicht nachbohren. Ja, das heißt, nicht zu sagen, aha, hast du jetzt schon im Detail ausgemalt, wie du was wo machst, sondern einfach sagen, okay, bitte erklär mir das ein bisschen genauer, woran denkst du denn? Ja. Genau, und dann, was manchmal so ein bisschen auch gesellschaftlich vermittelt wird, ist so dieses Bild, man steht dann, und ich nehme jetzt bewusst ein krasses Bild, ja, vorm Fenster und dann springt man hin und rettet die Person. Nein, also bitte keinen Gedanken, dass man unbedingt retten muss, sondern prinzipiell einfach mal zuhören.
Ja.
Und das, was dann so ein bisschen der nächste Punkt ist, ist, dass man schaut, wie kann man gemeinsam die Situation bewältigen. Ja, nicht lösen, sondern bewältigen. Das heißt, wo können wir nächste Hilfeschritte, ich sage jetzt einfach, etablieren. Ja?
Mhm.
Auch da, es ist ein Irrglaube, dass dann sofort die Polizei kommt, einen vielleicht in Handschellen abliefert und in eine, so wie es oft in den Köpfen ist, eine geschlossene Anstalt liefert. Nein, es gibt sehr wohl das Unterbringungsgesetz, aber prinzipiell, wenn ich Suizidgedanken habe, heißt das nicht, dass ich schwer gestört bin und gleich auf eine in einer Psychiatrie eingesperrt werde, so wie das manchmal in den Bildern ist, ganz im Gegenteil. Dann wird einfach mal, ja, vermutlich auch auf einer Akutpsychiatrie, aber ein Gespräch geführt und dann wird geschaut, was braucht denn die Person jetzt. Ja.
Wir haben nicht so viele Plätze an der Akutpsychiatrie, dass wir jeden Suizidgedanken aufnehmen. Das ist ja eine Sache. Also das ist, glaube ich, muss man halt auch leider dazu sagen, dass man da oft auch keinen Platz bekommt, falls es sogar notwendig ist. Also.
Und auch da, also ja, das ist ein institutionelles oder gesellschaftliches Problem, definitiv. Man sagt Bettenanzahl, also die Bettenanzahl ist gering und jeder Platz ist schnell besetzt.
Ja.
Aber auch da gäbe es die Möglichkeit, also der Klassiker in Österreich ist zum Beispiel die Telefonseelsorge unter 142. Ja. Also weil es einfach um ein entlastendes Gespräch geht mit Personen, die sich da ein bisschen besser auskennen. Und das, was vielleicht auch ganz zentral ist, ist eben, wenn die Person das Gespräch sucht, dann ist die Einigung noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Person sagt, ich suizidiere mich jetzt, sondern ist eine Ambivalenz da. Das heißt, es gibt sehr wohl diesen Todeswunsch, aber wenn ich mich jemanden öffne und das Gespräch suche, dann heißt das ja, es gibt trotzdem auch einen Lebenswunsch und das kann ich in jeder Phase nutzen.
Ja, ich kann das gerade sehr gut nachvollziehen, also sehr auf persönlicher Ebene, mhm. weil ich das sehr stark spüre, wie das mir damals ging. Also es war ja dieser Wunsch, eigentlich zu leben, aber diese Ruhe zu finden.
Ja.
Und eben da war es so wichtig, dass Menschen in meinem Umfeld gab, die mir zugehört haben und dass ich mir eben auch in weiterer Folge professionelle Hilfe gesucht habe. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man wird eben nicht irgendwo eingesperrt, sondern man lebt eigentlich relativ seinen Alltag weiter, was auch schwierig sein kann natürlich. Ja. Aber man kann sich eben durch die Unterstützung und Hilfe, hat man irgendwie so Krücken, wie man es durchschafft, sage ich jetzt mal, durch diese Zeit.
Und vielleicht nur ergänzen, weil du sagst, eben dieses Ruhe haben wollen, genau, weil es eben nicht, also oft nicht primär dieser klassische Todeswunsch ist, ja, ich möchte mir jetzt das Leben nehmen, sondern eben tatsächlich dieses, ich schon, wie wir vorher gesagt haben, Ruhe haben, Schmerz beenden, also und wenn ich da Möglichkeiten finde, wie ich das in dem Moment tatsächlich besser aushalte oder unter Anführungszeichen über diese, das ist jetzt sehr unfachlich gesagt, über diese Situation drüber komme, dann ist schon viel gewonnen.
Ja, ich finde es halt sehr schwierig, weil in meinem Umfeld auch damals und auch in späterer Folge gab es einige Suizide.
Ja.
Und das war halt auch oft in einem, also von den einzelnen Personen auch in Kontext mit Drogen. Und da wurde halt dann oft auch gesagt, naja, man war sich dann im Prinzip nicht sicher, ob es nicht sozusagen eine Überdosis war. Aber ich finde auch dieses Spiel mit dem Leben, was diese Drogen, den Konsum betraf, halt war eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass diese Menschen da so an der Kippe waren. Und ich fand das damals sehr schwierig, dass es halt so ein bisschen auch, nur weil es unter Anführungszeichen zu verstehen, ein Drogenkonsum war, hat man das nicht so ernst genommen, glaube ich, deswegen. Und das fand ich sehr, sehr schade.
Ich finde diesen Begriff, also schön, aber sehr passend, wenn man sagt, intensiver Drogenkonsum ist ein Suizid auf Raten.
Mhm.
Ja. Also dem kann ich sehr viel abgewinnen. Und ja, was wir häufig haben, ich meine, das, was du ansprichst, ist dann so ein bisschen eine Facette, dass immer beim, also man spricht dann manchmal von Pseudo-Unfällen. Ja, das ist dann oft, okay, die Person hat halt eine Überdosis erwischt. Und so, du sagst, das ist ein bisschen ein Spiel auch mit der Menge. Ja, weil, die Erfahrung, also wenn ich eine Zeit lang auch mit suchtkranken Menschen gearbeitet habe, die wissen sehr genau, wann, wie viel sie konsumieren und wenn sie eine Zeit lang abstinent waren, dann wissen sie auch, dass sie weniger konsumieren müssen, ja? Und nicht die Dosis XY jetzt nehmen. Ja? Das heißt, oft ist es dann tatsächlich mal, also Pseudo-Unfall, es ist dann eine Person, die eben ein, unter Anführungszeichen als Drogentoter geführt wird, oder wir haben es ganz, ganz häufig bei Verkehrsunfällen. Das ist dann offiziell ein Verkehrsunfall. Wie viel tatsächlich da in suizidaler Absicht geschieht, das wissen wir halt nicht.
Ja. Ja.
Und im Zweifelsfall, auch im Sinne der Angehörigen, wird es zum Teil, muss man dazu sagen, aber zum Teil noch immer so gehandhabt, dass es dann halt ein Verkehrsunfall war. Und also nicht in suizidaler Absicht, sondern die Straßenbedienungen oder was auch immer haben es nicht anders zugelassen.
Ja. Ist vielleicht auch manchmal als Angehörige in der Verarbeitung leichter, vielleicht vor allem für eine Generation, die sich mit dem Thema vielleicht auch noch nicht so genau oder so viel auseinandersetzen wollte. Ich glaube ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere Generation blicken, wir sind ja schon sehr viel offener, was Psychotherapie, was die ganzen psychologischen Unterstützungen betrifft, als jetzt viele Generationen über uns, die dann noch gar keinen Zugang dazu hatten. Also ich glaube, ich weiß von meinem Umfeld in Oberösterreich, dass zum Beispiel einer Mutter gar nicht gesagt worden ist, dass ihr Sohn sich umgebracht hat, sondern wurde halt gesagt, weil die war halt auch schon bettlägerig. Und da hat man dann gesagt so, hey, sagen wir, es war ein Unfall. Und das fand ich halt interessant auch, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe es voll für die Verarbeitung von dieser alten Dame auch, vor allem, weil sie vielleicht auch gar nicht den Zugang hatte, dass es ihren Sohn so schlecht ging. Aber es ist interessant gewesen, wie dieses Thema dann so unter den Teppich gekehrt worden ist von einer ganzen Nachbarschaft.
Genau, und damit verbunden haben wir eben diese Tabuisierung. Mhm. Ja. Natürlich ist es ein Abwägen, so wie du sagst, bei einer Person, die jetzt bettlägerig ist, schwierig. Ja.
Ja.
Aber es befeuert halt letztlich auch diese Tabuisierung.
Ja, ja, es ist eine schwierige Situation, wo man als Außenstehender halt die Balance irgendwie finden musste.
Ja.
Und in dem Fall fand ich es gut, dass sie so entschieden haben, weil die Dame war schon wirklich sehr alt und ja, ich glaube, da hätte jede weitere Krise wäre schrecklich gewesen. Und vielleicht hat sie es innerlich gewusst.
Ja.
Also ich glaube, einer Mutter kann man auch oft, ja, die wissen oft schon genau, was Sache ist. Weil sie hat damit auch sehr interessant reagiert, aber da möchte ich jetzt nicht näher ausführen.
Ja, ja.
Generell, wir sind also dieser Mensch, ist in dieser akuten Krise. Du hast gesagt, so ein Gespräch kann helfen.
Mhm.
Du hast auch gesagt, was man definitiv vermeiden soll, wie ein panisches Hühnchen durch die Gegend laufen. Ja. Tut's das bitte nicht, sondern in der Ruhe bleiben. Würdest du auch sagen, dass zum Beispiel dieses Bevormunden auch ein Fehler wäre oder das zu vermeiden, dass man sagt so, man nimmt jetzt die Zügel in die Hand und ich helfe dir da jetzt und ich mache das, das und oder welche Punkte gibt es zu vermeiden? Weil ich glaube, richtig machen kann man davon ableiten vielleicht.
Genau. Also ja, es gibt einige Punkte, die man sozusagen vermeiden kann. Wichtig ist eben, wir haben Menschen, die sind, also prinzipiell jeder Mensch hat so dieses Streben nach Autonomie. Das heißt, wir wollen Dinge allein tun und wir wollen im Zweifelsfall, dass uns etwas nicht abgenommen wird.
Ja.
Bei der Suizidprävention haben wir die Facette, dass man eben sagt, im Sinne des Menschen haben wir in dem Fall einen Fürsorgeaspekt, der in den Vordergrund tritt. Das heißt, im Zweifelsfall nehme ich der Person etwas ab, weil ich der Person unter Anführungszeichen unterstelle, dass sie diesbezüglich nicht mehr hundertprozentig frei und autonom entscheiden kann. Weil wir sagen, sozusagen der freie Wille, also das, was ja oft damit verbunden wird, wenn man sagt, Menschen, furchtbares Wort eigentlich, wenn man sagt Freitod zum Beispiel, also das impliziert ja, dass Menschen sich freiwillig suizidieren, das ist eben oft nicht so. Ja?
Ja.
Und deswegen sagt man, wir haben eben diesen Aspekt, dass wir dennoch autonom handeln, aber Personen in der suizidalen Einengung, in einem suizidalen Geschehen, können eben nicht mehr hundertprozentig autonom, eben nicht mehr komplett freiwillig handeln. Und deswegen kommt da diese Prävention rückt in den Vordergrund. Ja? Das heißt, ich muss schon also die Person nicht direkt an einer Hand nehmen und sozusagen überall durchführen, aber ich muss eine Situation vermehrt strukturieren.
Ja.
Ja. Das heißt, all das, was die Person selbst machen kann, nehme ich nicht ab, aber im Idealfall begleite ich und wir überprüfen genau, was kann denn die Person selber machen und was geht nicht.
Okay. Ja. Also zum Beispiel den Anruf bei einer Psychotherapeutin, beim Psychotherapeuten kann man ja sagen, hey, brauchst du Hilfe dabei, unterstützen, das kann man generell immer. Also wenn man merkt, jemand hat eine Krise, und man merkt, die Person schafft diesen Anruf vielleicht gar nicht, dass man da fragt, ob man unterstützen kann.
Genau.
Okay. Ich kenne ja aber auch den Fall, dass viele dieser Angehörigen, die mit so einer Situation zu kämpfen haben, sich in dieser Situation auch selbst komplett verlieren.
Mhm.
Was wäre da so dein Ratschlag? Und ich will jetzt nicht, dass es Todesschlag ist, aber was wäre so dein, gibt es ein schöneres Wort für Ratschlag?
Was okay? Eine Empfehlung vielleicht.
Empfehlung, das klingt besser. Eine Empfehlung, wie man in so einer Situation sich nicht selbst verliert, aber auch eben nicht in diese, ich versuche jetzt hier alles zu richten, weil ich glaube, das ist, wie du hast es schon gesagt, wir Menschen wollen Kontrolle, wir wollen diese Ohnmacht nicht spüren. Aber als Angehöriger, wenn man zum Beispiel als Mutter, als Vater da agiert, ich glaube, da kommt etwa bei allen bei Teenagern, die ja eh so impulsiv auch handeln, ein extremes Ohnmachtsgefühl hoch.
Ja. Genau, also man muss, wie soll ich sagen, das ist vielleicht wichtig, nicht alles allein tragen und man muss gerade als Angehöriger nicht behandeln, ja? Sondern da geht es eben primär um Begleiten und ein Stück weit dieses gemeinsam aushalten, dieses Zuhören, genau das ist vielleicht ganz, ganz zentral. Da nur ein Beispiel aus meiner Akutbetreuungszeit damals, da ging es um, jetzt muss ich kurz überlegen, damit ich es ein bisschen adaptiere, oder ich nenne es ganz allgemein, da ging es damals um einen Mord mit anschließendem Suizid, also das ist das, wo das Unwort erweiterter Suizid oft genannt wird. Genau, aber es ist letztlich ein Mord und dann anschließend, dass sich die Person selbst suizidiert hat. Mhm. Und da ging es von meiner professionellen Seite um eine Angehörigenbegleitung, also dass die Hinterbliebenen eben in dieser akuten Phase begleitet worden sind. Und wenn man dann mehrere Stunden gemeinsam miteinander verbringt und das sind dann verschiedene Facetten, warum das so ist, weil dann primär auch etwas, also der Ort, wo sich die Person suizidiert hat, beziehungsweise wo sie den Mord begangen hat, letztlich als Tatort gehandhabt wird. Das heißt, man muss ganz viel warten und es braucht ganz viel Zeit, bis sozusagen der Leichnam auch freigegeben wird.
Mhm.
Also genau, das ist ein hochkomplexes Geschehen, was da sozusagen abgeht. Und dann muss man einfach zum Teil viel warten und gemeinsam aushalten. Und bei der betroffenen Person habe ich dann im Nachhinein noch auch über die Akutbetreuung hinaus verschiedene Interventionen gesetzt und habe mir schon damals gedacht, ja, das ist eine super Sache, was ich da mache, das ist großartig, ja, was ich da leiste und diese Intervention ist hochkreativ und sonstiges, also fast schon in einer therapeutischen Überhöhung gelandet.
Mhm.
Ich habe dann damals gefragt, und was hat Ihnen am meisten geholfen? Und die Person hat nicht die großartige Intervention XY genannt, sondern dass sie damals einfach nur da waren. Mhm. Also die habe ich damals sogar gefragt, weil ich dann gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe gesagt, schauen Sie, all das, was ich Ihnen jetzt sagen, was ich Ihnen raten, was ich mit Ihnen tun könnte, das stößt jetzt an die Grenzen. Das, was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass ich einfach da bleibe, ja, dass ich bei Ihnen sitzen bleibe. Und ich kann Ihnen gern zur Wahl stellen, soll ich da bleiben oder soll ich gehen? Was ist Ihnen denn lieber? Und die hat nur gesagt, bitte bleiben Sie da. Ja? Mhm. Und das hat ja tatsächlich am meisten geholfen. Und ähnlich ist es als Angehöriger, wenn möglich und wenn es mich nicht selbst überfordert, das ist immer wichtig, bitte nicht alleine lassen, sondern dabei sein. Und dann, was ich machen kann, ist, dass ich letztlich immer ein Stück weit, das ist das, was du schon erwähnt hast, eben Unterstützung suche. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel den Therapeuten anrufe, dass ich zum Beispiel sage, hey, weißt du was, rufen wir gemeinsam, nicht jede Person ist psychotherapeutisch verankert sozusagen, rufen wir gemeinsam die Telefonseelsorge an. Ja? Mhm. Also solche Sachen einfach nicht alleine lassen. Mhm. Genau, und wichtig ist, dass man einfach für sich dann selbst auch Unterstützung sucht. Das heißt, wenn ich als Angehöriger merke, boah, das war eigentlich viel, damit bin ich völlig überfordert, dass man sich Unterstützung sucht, und das darf ich auch den Kolleginnen, also den Fachpersonen sozusagen raten. Wir sind ja laut Gesetz verpflichtet, regelmäßig sich supervisorisch begleiten zu lassen. Mhm. Viele Kolleginnen machen das sehr, sehr schleißig, ja? Also sind da ein bisschen nachlässig. Mhm. Gerade wenn es um sowas geht, bitte unbedingt engmaschig begleiten lassen, wenn es um Suizidalität geht, kollegial austauschen und ein Stück weit auch sowohl als Angehöriger als auch als Fachperson die eigenen Grenzen erkennen und benennen können. Ja.
Du hast in deinem Buch, also das Buch heißt ja Interventionen nach einem Suizid. Du hast es gemeinsam mit Claudia Höfner und Evelyn Bremberger geschrieben. Und du hast jetzt auch gerade eine Situation genannt, was so nach passiert, wenn ein Angehöriger da hinterlassen wird und eben sagt, ja, bitte bleiben Sie. Aber was passiert eigentlich so generell mit Angehörigen nach einem Suizid? Weil ich glaube, jeder reagiert ja auf den Tod anders. Manche machen so richtig weiter, als ob nichts passiert ist. Und man denkt sich so, hä, trauert die Person gar nicht? Das ist aber auch eine Form von Trauer, dass man einfach das damit kompensiert. Aber was sind so die gängigen, ja, was kommt gängig bei dir vor in der Praxis oder so, in was du halt erlebt hast?
Genau, also es kommt immer darauf an, in welcher Situation die Personen sind. Also man unterscheidet ganz grob oder kann unterscheiden drei Phasen. Also wir haben so eine Akutphase, das sind einige Stunden bis Tage, dann kommen die Stabilisierungsphase, Tage bis Wochen, und dann haben wir die Weiterbetreuungsphase, das sind Wochen bis Jahre. Mhm. Ja. Und je nach Phase sind spezifische Elemente im Vordergrund. In der Akutphase, wenn das jetzt gerade frisch passiert, dann bin ich in den meisten Fällen in einer völligen Ausnahmesituation. Das heißt, das, was passiert ist, mein Körper gerät in einen Überlebensmodus, wir werden geflutet mit Adrenalin und Cortisol. Das, was passiert, wenn unser Körper in diesem Überlebensmodus ist, dass praktisch, man kann sich das so vorstellen, auch im Gehirn die Großhirnrinde minder durchblutet ist, sozusagen wenig sauerstoffreiches Blut dorthin kommt. Und wir wissen sozusagen, dass diese komplexen Hirnareale, also vor allem auch die Großhirnrinde, für ganz komplexe Situationen zuständig ist. Das heißt, planen, Handlungskontrolle, sozusagen versuchen zu vernetzen, mit Vorerfahrungen verknüpfen und. Ja. Und das plötzlich setzt dann aus. Mhm. Ja. Und dann haben wir mit Personen zu tun, die das Gefühl haben, also viele berichten auch, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Ja. Ja. Man fragt sie nach einfachen Sachen wie zum Beispiel den Namen einer Telefonnummer. Das können sie dann plötzlich alles nicht mehr benennen, ja, weil einfach die Hirnareale, die dafür zuständig sind, einfach sozusagen nicht genügend sauerstoffreiches Blut bekommen. Und sie sind dann gefühlt in so einem Art Chaoszustand, sage ich mal. Ja. Ja, also in einem auch Schockzustand. Genau, und das, was damit verbunden ist, ist eben diese Hilflosigkeit, Ohnmacht, Kontrollverlust. Und da geht es darum, dass man ein Stück weit in Wahrheit hochstrukturierende Maßnahmen anbietet. Das heißt, das kann ein Glas Wasser sein, das man sich nimmt. Das kann sein, setzen wir uns mal hin. Das kann sein, wollen wir mal gemeinsam überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte. Ich schlage vor, stellen Sie vielleicht nehmen wir vielleicht einen Krug Wasser, nehmen uns beide mal einen Schluck Wasser zu sich. Wann haben Sie das letzte Mal was gegessen? Also wirklich ganz basale Facetten.
Ja, das kann man halt auch als Angehöriger dieser angehörigen Person machen.
Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also wichtig ist da Struktur und begleiten. Ja. Ja. Weil wir verlieren eben diese Strukturen, wir wollen Kontrolle haben, und das sind ganz kleine Facetten. Also da gibt es Hopfel und Kolleginnen, die haben das schon vor Urzeiten herausgefunden. Es gibt so so 5 Grundfaktoren sozusagen, die gerade in der akuten Phase hochhilfreich sind. Ja. Und eine so eine Facette ist eben diese Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn Personen das Gefühl im Rahmen dieser fehlenden Kontrolle haben, sie können etwas bewirken und das mag zum Beispiel nur das Glas Wasser sein, dann ist das schon großartig, dann ist das eine gute Sache. Weil ich merke, ich möchte einen Schluck Wasser nehmen und das klingt jetzt sehr banal, aber ich schaffe das auch und ich kann mir meinen Durst damit stillen. Ja. Und davon ist eben auch ein zentrales Kriterium die soziale Unterstützung zum Beispiel, also dass Menschen einfach da sind, dass ein Stück weit Hoffnung vermittelt wird und Hoffnung heißt nicht, es wird wieder alles gut, weil in diesem Moment ist nicht alles gut und das Leben nach einem Suizid ist anders als das Leben vor einem Suizid, aber dass man ein Stück weit eine Zukunftsperspektive hat. Mhm. Ja? Und auch dieses Mal in der akuten Phase jemanden Ruhemöglichkeiten zu verschaffen. Das heißt, was manchmal Angehörige machen, ist, dass sie dann auch verständlicherweise bei der verstorbenen Person bleiben wollen. Ja? Und in diesem Moment konfrontieren sie sich mit all den Bildern, die damit verbunden sind. Ja? Und das, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir nicht nur den Suizid tabuisiert haben, sondern generell den Tod.
Ja.
Und dann haben wir doppelt eine Facette, dass Menschen dann plötzlich mit dem Tod konfrontiert sind, wo sie es vorher noch nie waren, dann noch mit einem Suizid, vielleicht mit Bildern, die sie so leicht nicht mehr aus dem Kopf bekommen.
Ja, schwierig.
Genau. Und da geht es dann ein Stück weit auch darum, zum Beispiel in einen Nebenraum oder Ähnliches zu gehen. Das wäre mal nur die Akutphase. Und dann je nach weiteren Phase, also wenn zum Beispiel Personen zu mir in die Weiterbetreuung kommen, dann schaut man halt, was brauchen die Personen noch langfristig. Ja? All diese gleich jetzt als sozusagen Vorwarnung, so etablierte Trauermodelle, die noch in vielen Köpfen sind, doch die sind mittlerweile unter Anführungszeichen veraltet.
Du meinst du 5 Phasen? Oder?
Ja, genau. Zum Beispiel Trauerphasen, die man durchmacht, das ist leider nicht mehr so aktuell. Sie helfen manchmal, aber der Gedanke ist, aber ich muss, also habe da noch Patienten, die sagen, aber ich muss doch jetzt wütend sein.
Ja, und, aber man springt ja von Phase zu Phase. Es ist so weird, weil man kann, also ich habe diese Phasen ein bisschen auch in Bezug auf Liebeskummer.
Ja.
Gibt sehr, sehr ähnliche Gefühlslagen.
Ja.
Und man springt einfach und manchmal, ich finde es halt, manchmal hat es mir geholfen, einfach aufzuzeichnen in verschiedenen Farben, wie mein Tag war und dann halt das sozusagen so anzukreuzeln. Ich weiß, das ist ein schwieriges Bild, aber so ein kariertes Bild zu nehmen, also Blatt zu nehmen und halt die Tage in den Farben, was man empfindet. Und dann sieht man manchmal, wie so Veränderungen stattfinden.
Ja.
Von zum Beispiel, in dem Zeitraum war ich mehr traurig, da war ich mehr wütend und dann geht es wieder eine Trauerphase, aber die Trauerphase ist auf einmal kürzer. Die Wutphase hat halt geholfen, dass das andere wieder ein bisschen weniger wird. Ich meine, ich möchte jetzt Liebeskummer nicht mit einem Suizid vergleichen, aber ich glaube halt einfach, immer wenn wir durch Krisen gehen, gehen wir durch diese Phasen, aber diese Phasen haben ja nicht ein Ablaufdatum. Dann dem Tag hört es jetzt auf und dann bist du in der nächsten Phase. Das ist ja nicht so, wie so auf einen Marathon vorbereitet oder so.
Genau, und es ist, also nicht vergleichen, ja, aber es hat trotzdem Parallelen, ja, weil beides ist eine Verlusterfahrung.
Ja.
Und so wie du sagst, das kann hilfreich sein, ja, das zum Beispiel mit den Farben aufmalen und dann schauen, okay, da war ein Tag, wo, da war ich primär wütend, da war ein Tag, da war ich, weiß nicht, primär traurig oder ähnliches. Das ist an sich eine super Sache, weil das, was ich damit verbunden machen kann, ist, dass wenn es mir mal dann wieder schlechter geht, sehe ich dann im Rückblick, ah, und da ist es mir plötzlich gut gegangen. Und was hat denn vielleicht damals sogar geholfen, dass es mir gut gegangen ist?
Ich habe ein voll interessantes Beispiel gesehen und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dem Fall jetzt hier reinbringen kann. Aber ich habe das auf TikTok gesehen. Und zwar hat eine Frau beim Verlust eines Menschen, das war gar kein Suizid, sondern einfach, ich glaube, ein Unfall, Tod auf jeden Fall, hat sie angefangen zu häkeln. Und ich häkel ja auch selber sehr viel. Deswegen ist mir dieses Video ausgespielt worden. Und sie hat halt jeden Tag eine Kette genäht, sozusagen, in der Farbe, von dem sie sich gefühlt hat, zu der Farbe, die sich hingezogen gefühlt hat. Und sie hat das ein Jahr lang gemacht, also 365 Maschen, also so Zeilen sozusagen von denen gemacht. Und daraus ist dann ein Teppich entstanden. Und ich fand das total interessant, weil man richtig gesehen hat, weil am Anfang hat sie sehr dunkle, sehr schwere Farben genommen. Und dann immer wieder kam hellere dazu. Und aber trotzdem, in der Mitte waren trotzdem einzelne schwarze oder dunklere Farben wieder präsenter. Und manchmal hat sie auch 2, 3 Farben vermischt. Das heißt, es war dann ein starker Fleckerlteppich auch irgendwo. Aber ich fand das so eine schöne Art, mit dem umzugehen, weil ich mir dann auch gedacht habe, erstens ist es, hält dich jeden Tag an der Stange, dass du das machst. Es ist jeden Tag eine Auseinandersetzung, wie habe ich mich gefühlt,
also
eine Reflexion. Und ich fand das für mich persönlich auch einfach eine schöne eine schöne, wenn man das Hobby halt hat, zum Beispiel Häkeln oder Stricken, eine schöne Art, mit einem Thema auch umzugehen auf so eine kreative Art und Weise. Weil ich glaube, wie du gesagt hast, es fehlt dann oft an dieser Struktur oder dieser Routine danach und dann etwas, was man so sich selbst wieder verwirklichen kann.
Ja.
Fand ich eine sehr schöne Art, das umzusetzen.
Das, was du ansprichst, ja, hat mehrere Facetten. Auf der einen Seite erlebt sich die Person als selbstwirksam. Coole Sache, ja, weil sie schafft etwas, sie kreiert etwas, sie erlebt Kontrolle. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen die Möglichkeit, dass wir so ein bisschen hin und her, das wäre so ein eher aktuelleres Modell, Ströbe und Schut heißen die Autoren. Das ist so ein Hin- und Herwechseln zwischen, jetzt ganz grob und zusammengefasst, verlustorientiert und wiederherstellungsorientiert, also sozusagen, dass man nicht nur diese Trauer hat, sondern eben auch diese anderen Facetten. Plus, und das ist ganz, ganz wichtig, eben auch dieser kreative Ausdruck, ja, gerade beim Suizid, wir haben nicht nur, weil es tabuisiert ist, auch wenn es ein hochkomplexes, eigentlich ein eigenständiges Trauerphänomen ist, haben wir oft die Sprache nicht dafür.
Ja. Ja.
Und wenn wir dann übers Kreative Möglichkeiten des Ausdrucks finden, großartig, ja, und da gerade Hinterbliebene finden da, die, also kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich sozusagen dran denke, finden die kreativsten Möglichkeiten für den Ausdruck, wie sie das darstellen, wie sie sich fühlen. Und da ist es, das glaube ich, ist auch vielleicht ein zentraler Punkt, den du ansprichst. Wir haben natürlich so Idealvorstellungen, oder nicht Idealvorstellungen, ich sage einmal Idealinterventionen. Ja, die Person kann für sich selbst Atemübungen machen, kann Entspannungsübungen machen, kann dieses und jenes machen. Da gibt es ganz viele Ideen, wie man damit umgehen kann. Da gibt es auch 100.000, also nicht 100.000, aber ein paar Checklisten, die man durchmachen kann. Aber das, was zentral ist, ist, was hilft der Person? Und darum geht es oft herauszufinden, was hilft der Person in dieser Situation? Das heißt nicht, so ein bisschen eine Vorwarnung, bitte nicht reingehen in ein Schema X, ja, das hilft bei jeder Person und wir machen jetzt diese Intervention oder die Person führt diese und jene Strategie aus und dann funktioniert schon alles.
Atemübungen können nämlich auch das Gegenteil auslösen,
richtig,
by the way.
Genau.
Also
genau.
Das möchte ich mal dazu sagen, weil ich habe meine Yoga-Ausbildung, mache viele Atemübungen,
ja.
Aber zum Beispiel die Boxatmung kann zum Beispiel Panikattacken auch auslösen.
Ja. Ja. Genau, das heißt, bitte nicht Schema X fahren, sondern wirklich schauen, was hilft der Person. Und ja, natürlich, da dürfen wir unseren, ich nenne es jetzt einfach mal Werkzeugkoffer, sowohl als TherapeutInnen, PsychologInnen, als auch Privatpersonen verwenden, aber wirklich schauen, hey, was hilft dir? Und da gemeinsam so ein bisschen auf die Suche gehen. Ja.
Wir haben schon über die Gefühle geredet. Wut, Schuld, Scham sind da sicher große Themen. Was sagst du, sind so die Gefühle, die oft dann da sind, weil ja eben auch nicht darüber offen geredet werden kann, das kann ich mir vorstellen, da ist viel Scham auch dann da bei Verbliebenen.
Also sowohl Wut als auch Scham als auch Schuldgefühle. Es ist eben klassisch oft Trauer da, Trauer als sag ich mal, genau, komplexer Prozess. Man denkt sich oft, Trauer ist nur Weinen, aber nein, das sind Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, also das ist was, ein hochkomplexes Phänomen. Wir haben Angst oft und wir haben so Verzweiflung, schon genannt Hilflosigkeit, Ohnmacht und das vielleicht, weil du sagst, Wut, Schuld und Scham, bei der Wut haben wir so ein bisschen dieses, nämlich auf der einen Seite Wut gegen sich selbst, ach hätte ich doch das Ganze erkennen können, Wut auch gegenüber der Gesellschaft, warum hat ihr oder ihm niemand geholfen und trotzdem auch, und das ist oft etwas auch wieder hochtabuisiertes, Wut gegen die Person, die sich suizidiert hat.
Ja.
Und auch dem Raum geben, weil man darf wütend sein. Ja? Also der ist jetzt einfach gegangen, also so einfach ist es natürlich nicht, aber
salopp gesagt, ja.
Genau, der Wut einfach den Ausdruck verleihen und das darf sein und soll sein. Bei der Scham, da haben wir eh wieder dieses verbunden mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung und damit verbunden oft eben diese Isolationstendenzen, das heißt, dass Personen dann sich nicht mehr nach draußen wagen und sich immer mehr zu Hause isolieren und noch weniger auf andere zugehen. Und bei der Schuld, das ist ganz oft, dass Angehörige sagen, ich bin schuld. Ja? Und dann geht es darum zu differenzieren, ist die Person tatsächlich schuld? Das gibt es manchmal oder eher selten, aber das gibt es. Oder sind es Schuldgefühle? Und in fast allen Fällen sind es Schuldgefühle. Und auch da bitte, dann neigen wir oft dazu, na, bitte, du bist nicht schuld. Ja? Auch das ist so eine Floskel, die ist da eher angebracht als alle anderen Floskeln, aber auch Schuldgefühle helfen, Dinge zu kontrollieren. Weil Schuldgefühle habe, dann habe ich trotzdem so dieses Gefühl, ich hätte etwas tun können und dann hätte ich eine Kontrolle gehabt. Also es wird dieses, dieses Gefühl der fehlenden Kontrolle wird noch einmal weggenommen durch Schuldgefühle. Das heißt, Schuldgefühle dürfen eine Funktion haben, die darf ich auch mal so belassen. Mhm. Und erst wenn die Personen für sich andere Erklärungsmodelle, andere Bewältigungsstrategien hat, dann sollte man zum Beispiel mit Schuldgefühlen arbeiten.
Hm. Was hast du manchmal das Gefühl, was Hinterbliebenen am wenigsten brauchen können in solchen Momenten? Ich glaube, wir reden viel darüber, was man alles machen kann, aber so, was sind so die Punkte, wo du sagst, okay, lass das einfach mal sein, wenn ihr merkt, da ist jemand, mit der gerade ja das verarbeiten muss. Du hast auch gesagt, eben diese Schuldgefühle sozusagen, ja, du bist ja nicht schuld, einfach nicht sagen, so als genau. Floskel.
Genau, also das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, eben diese Floskeln lassen, Ratschläge lassen. Jetzt würde ich eh mit einem Ratschlag kommen, nein, also mit Empfehlungen. Das, was sie ein Stück weit bekommen, ist, dass sie Verständnis bekommen, dass es nicht bewertet wird, dass auch so Sätze wie, war er leicht krank oder manchmal so Sätze, das war eh absehbar. Oder einmal hat eine Patientin gesagt, sie hat gehört von ihrer Mutter, also da ging es um den Vater, der sich suizidiert hat, und die Mutter hat gesagt, na, um Gottes Willen, jetzt endlich ist eine Ruhe. Ja? Und dieser Gedanke darf schon sein, ja, weil das ist das, was einfach in dem Fall die Mutter sozusagen von Grund auf gefühlt hat, aber in dem Moment war es nicht hilfreich.
Ja, was dem einen hilft, hilft den anderen vielleicht auch nicht in dem Moment, weil vielleicht ist das für die Mutter einfach der Ausdruck von einem Relief, dass sie endlich das Gefühl hat für sich auch, dass dieses Thema nicht mehr so schwer auf ihrer Schulter lastet, aber für wahrscheinlich die Tochter eine komplette Fehlaussage in dem Moment, weil genau. Die das eben nicht so empfindet und es einfach schade findet, dass der Vater gegangen ist oder halt Schmerz empfindet.
Genau.
Es ist eh so schwer, da glaube ich oft, aber ich glaube, wenn man sich da vielleicht auch mehr auf sein menschliches Gefühl verlässt und so dieses eben, du hast es vorhin auch, das Aushalten manchmal von solchen Gesprächen ist ja auch ganz wichtig. Also das empfinde ich zumindest oft so, dass man gar nicht so sehr viel machen muss, also dieses Tun und Handeln. Wir werden halt sehr geprägt auf Leistung und das ist auch eine Leistung zu erbringen. So jemand kommt zu uns und hat eine Krise, wir müssen sofort ins Handeln gehen. Aber oft ist dieses Aushalten und Verharren in so einer Situation eigentlich für uns oft unerträglich, aber das, was am meisten hilft, einfach da sein als Mensch, mit all den Gefühlen, die da präsent sind.
Ja, und wirklich auch manchmal so dieses ergänzend, dieses auch offen zu fragen, was brauchst du? Ja. Und ganz oft sagen wir so noch, ich weiß es nicht, aber auch das ist okay. Ja. Ja. Aber einfach nicht Schema X zu fahren, sondern versuchen, auf die Person einzugehen. Ja.
Wie würdest du sagen, dass wir gesellschaftlich uns verändern müssen, beziehungsweise wie könnten hier bessere Suizidpräventionen aussehen? Weil du hast auch gesagt, Drogen sind Suizid auf Raten, das spielt ja viele Faktoren mit rein, aber wie würdest du dir wünschen, dass sich unsere Gesellschaft dahingehend ein bisschen mehr verändert?
Mhm. Genau, also wir haben so ein bisschen diesen, multidimensionalen Ansatz. Mhm. Was heißt das? Wir müssen wirklich, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber verschiedene Stellen angreifen. Ja? Also wir haben das Individuum, das heißt, die Frage ist immer, wie kann ich der Einzelperson besser helfen? Wir haben so ein bisschen dieses soziale System, das heißt, das soziale Umfeld, was kann das machen, um zu unterstützen und zu helfen? Und wir haben so diese Gesellschaft, ja? Also welche Rahmenbedingungen schafft die Gesellschaft? Und das, was wir eigentlich brauchen, ist, und auch zum Teil schon haben, aber auch wenig weniger im Bewusstsein, sind so Hotlines, also so niederschwellige Hotlines. Der Klassiker ist zum Beispiel die Telefonseelsorge. Es gibt dann auch spezifische niederschwellige Hotlines, ob das jetzt eine zum Beispiel eine Männerberatung ist, auch die haben dann zum Beispiel auch mit Suizidgedanken zu tun, nicht nur den klassischen Facetten, die man vielleicht im Kopf hat. Oder genau, also das ist so der eine Punkt. Dann haben wir ganz, ganz wichtig eben Fachkräfte, die gut ausgebildet sein sollten. Und auch da darf ich empfehlen, also es muss nicht sein, kein Aufruf, kauft euch alle das Buch. Nein, das nicht, aber wirklich weiterbilden in dem Themengebiet. Das ist, der Tod und in Klammer auch der Suizid ist etwas, was alle Menschen betrifft. Also das finde ich sehr schön. Das hat Julie, glaube ich, oder Julia, ich glaube Julie heißt sie, Julie Serrell, mit Kolleginnen festgestellt, die hat gesagt, oder hat herausgefunden, durch eben verschiedene Berechnungsmodelle, dass von einem Suizid 135 Personen direkt oder indirekt betroffen sind. Und das ist ein Wahnsinn, diese Zahl. Ja. Das heißt, es betrifft uns, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, es braucht auch spezifisches Wissen. Und ich sollte ein bisschen, oder ich, die Gesellschaft sollte diesbezüglich auch entstigmatisierend auftreten. Das heißt Öffentlichkeitsarbeit. Das geschieht auch primär eben zum Beispiel im September, ja, oder rund um den Herbst, wenn es um diese Suizid-Prevention-Ansätze geht. Genau das, wir haben auch erste Ansätze in Österreich zum Beispiel. Es gibt den Papageno-Medienpreis. Papageno, weil es so ein schützender Effekt ist, also als Gegenspieler zum Werteeffekt, zum Nachahmungssuiziden. Papageno-Medienpreis ist für öffentliche Berichterstattung, die sich rund um das Thema Suizid handelt, werden jährlich sozusagen belohnt, auch mit einem Preisgeld dotiert, für Berichterstattung, die tatsächlich im Sinne des Papageno-Effekts wirkt. Ja, das heißt auf gut Deutsch präventiv handelt. Ja.
Da muss man vielleicht kurz einhaken, weil das weiß ja vielleicht nicht jeder, dass Medien angehalten sind, eben nicht über Suizid zu schreiben. Und zwar zum Beispiel, weil man oft ja auch sich denkt, hä, aber warum kommt zum Beispiel, ich gebe jetzt grob das Beispiel aus Wien, es springt jemand vor die U-Bahn. Solche, sowas wird halt nie öffentlich, also kommt medial raus, so in dem Form, weil man eben vor Nachahmung schützen möchte, weil man einfach den Fall hatte oder halt gesehen hat, dass wenn man darüber öffentlich spricht oder schreibt, dass es Nachahmungstäter, Täterinnen gibt, sozusagen auch, was das betrifft. Weil das wissen wenige, dass das in der Medienbranche so gang und gäbe ist. Ja. Und natürlich hat es halt auch vielleicht, man muss aber trotzdem mal da differenzieren, ob man eben präventiv darüber schreibt. Also dass man es eben, wie du es jetzt gerade gesagt hast, versucht das eben nicht auf Nachahmung, also sozusagen der Mensch hat sich da vorgeschrieben, sondern halt trotzdem über das Thema öffnet und darüber redet, das sind zwei verschiedene Dinge.
Genau, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben so diese, man sagt Safe Messaging-Richtlinien oder ja. Sichere oder gute Berichterstattung, was den Suizid betrifft. Da gibt es auch Richtlinien, die frei zum Download verfügbar sind. Mhm. Großartige Leistung von unter anderem dem Kriseninterventionszentrum in Wien. Das kann man sich runterladen und in Wahrheit, auch das ist jetzt nicht die große Herausforderung. Es gibt ein paar Facetten, die muss man beachten und wenn die beachtet werden, dann ist es ganz im Gegenteil sogar so, dass Personen, die Unterstützung brauchen, die Hilfe suchen, eher zur Hilfe kommen und sozusagen das in deren Bewusstsein ist. Ja. Ja. Es gibt dann diesen, das ist das, was ich kurz angeschnitten habe, diesen Werteeffekt, dass wir eben diese reißerische Berichterstattung, das ist, wenn ich drücke es jetzt bewusst vorsichtig aus, auflagenstarke Blätter und Medien, ja. Damit sich die besser verkaufen, das bewusst so darstellen. Das Problem ist, da gibt es halt dann durchaus Mahnungen, Strafen, aber die sind, glaube ich, überschaubar. Ja? Das heißt, eigentlich sind die Medien angehalten, Medienberichterstattung so zu gestalten, dass sie eben suizidpräventiv wirkt.
Ja? Ja, deswegen versuchen wir auch mit dieser Folge das eigentlich zu bewirken und wir werden auch in den Shownotes, natürlich findet ihr auch genügend Links zu Hilfestellungen, dazu komme ich noch dann ein bisschen später. Mhm. Du hast eben die Verantwortung der Medien schon erwähnt. Ich finde es einfach auch einen sehr spannenden Aspekt, Social Media damit reinzunehmen, weil wir ja oft zum Beispiel, ich persönlich sehe schon sehr viele TikToks, wo halt viele Jugendliche TikToks aus Psychiatrien machen, sehr offen über ihre Erkrankungen reden, was ich einerseits gut finde. Gleichzeitig dient es auch ein bisschen der Glorifizierung, manchmal habe ich das Gefühl. Und auch dieser, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt mal sagen. Wie siehst du da die Social Media in dem Aspekt mit der Suizidprävention, beziehungsweise auch, was sind deine Erfahrungswerte? Hast du das Gefühl, dass es da sogar das unterstützend im Sinne von hilfreich sein kann? Oder hast du das Gefühl, dass sich manche Menschen dadurch erst recht wiedererkennen bei jemandem und vielleicht dann ähnliche Wege gehen möchten?
Es kann unterstützend wirken, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also da gibt es jetzt sogar, das sage ich jetzt sicher falsch, aber vielleicht, vielleicht kann man, weiß nicht, vielleicht auch das verlinken oder es gibt von, ich glaube es ist Niederkrottenthaler, ich glaube Arendt ist auch dabei, also es gibt eine große Community in Österreich, die bezogen auf Suizid und auch den Werteeffekt forscht. Und da gibt es jetzt eine kürzliche Studie, die sich auch eben rund um Social Media dreht. Mhm. Und ja, in Wahrheit, wir können auch da suizidpräventiv arbeiten. Das geht, wenn gewisse Hinweise passieren. Ja, ja. Die großen, sage ich mal, ich sage jetzt einfach ganz allgemein, die großen Medienhäuser tun das auch schon, weil sie das sehr bemüht sind, dass das auch stattfindet. Es gibt auch gerade bei den Social Media Accounts, die großen Bekannten, auch da ist es sehr oft so, dass dann bereits verschiedene Notes reingebracht werden, dass manchmal auch dann Moderatorinnen verschiedene Sätze noch dazu sagen, das gibt es alles, das ist eine gute Sache. Mhm. Das, was halt nicht kontrolliert ist, und es gehen halt schnell Inhalte viral, wir haben es zeit- und ortsunabhängig, es werden oft auch, oder gerade Personen, wenn es dann um zum Beispiel TikTok oder ähnliches geht, schauen dann halt auch vulnerable Personen, weil wen interessiert es denn? Ja? Wir haben dann andere Effekte mit Algorithmen, aber darauf gehe ich jetzt nicht speziell ein. Ja? Aber das heißt, da werden Personen angehalten, die eben über sowas berichten, auch bewusst, und das ist das eigentlich das Mindeste, was man tun kann und sollte man auch tun, Hilfshinweise anbieten. Ja? Dass man sagt, und wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, wenn das in mir was auslöst, also nicht nur so ein, auch da weiß man, das ist mäßig hilfreich, so diese, also ich sage jetzt einfach mal Disclaimer oder Infoboxen, die einfach irgendwo vorangeschalten werden und dann wird frei darüber berichtet, das ist wichtig und das ist gut und das braucht es auch, aber es muss auf jeden Fall immer wieder an zu Hilfseinrichtungen weiterverwiesen werden. Ja, das heißt, wenn dann zum Beispiel TikTok oder andere Plattformen Personen da halt sozusagen Influenzen, wenn sie dann bewusst sagen, wo können sich die Personen Hilfe suchen und auch da schauen, und das ist nicht viel, es gibt auch die Kurzfassung von diesen Leitlinien zur Medienberichterstattung, schauen, wie kann ich das machen? Also, dass ich dann nicht sage, Person XY ist gestern da runtergesprungen, wow, war da viel Polizei oder was auch immer, sondern auch da, man kann drüber sprechen, aber die Frage ist immer, wie.
Ja, ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig, weil oft halt auch von sehr jungen Menschen diese Videos erstellt werden, die, glaube ich, halt aus ihrer persönlichen Erfahrung das gerne teilen möchten, dann, ich finde es halt sehr schwierig. Also mein Algorithmus ist halt anscheinend sehr akut psychiatrisch aufgebaut, aber ich muss sagen, ich finde das manchmal sehe das mit kritischen Augen, weil natürlich ein Teenager auch nicht sich der Tragweite dieser Videos bewusst ist und natürlich auch oft keine Disclaimer oder Sonstiges nutzt, also dementsprechend ist es ein bisschen schwierig. Aber wir verweisen definitiv auf Hilfsangebote. Ihr könnt es auf jeden Fall in den Shownotes finden. Wir haben euch da eine Liste sowohl zusammengestellt, die einfach von der gesundheitgv.at ist, wo sehr viele stehen auf einzelne Bundesländer. Das ist auf jeden Fall verlinkt. Und alles Weitere findet ihr dort. Jetzt als kleiner krönender Abschluss, wir könnten ja ewig darüber reden, würde ich auch sehr gerne. Was würdest du aber gerne Menschen mitgeben, die gerade kämpfen, beziehungsweise was würdest du Angehörigen sagen, die sich gerade hilflos fühlen, um diese zwei Personengruppen einfach mal ein bisschen abzudecken?
Ja, also für Menschen, die gerade kämpfen, das, was wir schon ein bisschen erwähnt haben, also gerade wenn es in die Suizidalität geht, Suizidalität ist keine Krankheit, ist keine Schwäche, sondern ist eben unter anderem Ausdruck für Schmerz. Und es gibt durchaus Behandlungsansätze, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass Menschen da Linderung erfahren, ja, und die Situation gut bewältigen können. Und schon, also es ist unter anderem auch so, dass 80% der, also anders, also 80% aller Suizide, wissen wir, sind einmalige Ereignisse. Also auf gut Deutsch, die meisten Menschen, die eben so eine suizidale Krise durchleben müssen, überstehen sie und finden auch wieder Abstand. Ja, ja. Eher auch so, wie du das gut beschrieben hast. Mhm. Das heißt, Suizidalität ist im Normalfall kein Dauerzustand und Hilfe holen ist kein Versagen, sondern das ist ein mutiger Schritt und ist ein wichtiger Schritt. Das heißt, es gibt Unterstützung, es gibt Hilfe, es gibt offene Räume, darüber zu sprechen. Ja, das vielleicht für die Betroffenen. Für die Angehörigen, genau, wir haben schon einiges ein bisschen benannt. Auch da bitte Unterstützung holen, gerade wenn man das Gefühl hat, man ist überfordert. Und auch das ist völlig normal, wenn man überfordert ist. Also das wäre, ich mache mir eher Sorgen, wenn die Personen sagen, sie sind nicht überfordert mit der Situation. Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle sind eine normale Reaktion. Was wichtig ist, ist eben dieses, dass Angehörige präsent sind, dass sie anwesend sind, dass sie die Struktur geben, dass sie helfen, Hilfe zu suchen.
Mhm.
Ja, genau. Also Angehörige und Angehörige und Betroffene sind nicht allein. Das, glaube ich, ist zentral.
Ja, und ich glaube, für Menschen, die als betroffene Person sind, auch nicht zu glauben, nur weil ich mir jetzt Hilfe hole, wird dieser Gedanke nicht vielleicht weiter in deinem Leben sein. Also ich glaube, das möchte ich vielleicht an der Stelle noch sehr persönlich mitgeben. Diese Gedanken können noch ganz lange dabei sein, aber die dürfen auch da sein, bis sie vielleicht irgendwann mal verschwinden, aber vielleicht auch einfach, wie du es vorher ganz am Anfang gesagt hast, in den Regenbogenfarben wieder die Perspektive zu finden, als in den Grau-Schwarztönen. Ich sage danke vielmals für diese wunderbare Folge. Danke, dass du hier warst. Und wir sagen Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.